So, herzlichen Dank für das zahlreiche Erscheinen. Ich glaube, das ist das vollste Auditorium, das wir in den letzten Jahren da gehabt haben zum Thema Postgres. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag in Luxemburg, da waren 6 Leute. Ja. Kürzlich gesagt, every vote counts. Ja, also von dem her. Bitte? Oh ja, habt ihr es auch gesehen. Ja. So, herzlich willkommen. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig. Steht so im Reisepass. Ich mache seit 1999 im Wesentlichen nicht viel was anderes außer Postgres. Ich habe nichts anderes gelernt, sagen andere. Und wir beschäftigen uns seit dem Jahr 2000 professionell mit Postgres und haben eigentlich zu einer Zeit mit Postgres angefangen, wo die übliche Frage zum Thema Postgres war. Und wir haben damals schon versucht, das zu propagieren, und in letzter Zeit ist das Ganze immer einfacher geworden. Es werden immer mehr Leute bei den Vorträgen, es werden immer professionellere Fragen, es werden immer mehr Interessierte, die offensichtlich auf den Zug aufspringen, und es macht einfach immer mehr Spaß, das Ganze da ein bisschen zu präsentieren. Heute habe ich mir eines meiner Lieblingsthemen ausgesucht, nämlich große Datenbanken mit Postgres. Was gibt's denn so auf dieser Welt mit Postgres? Wer setzt das ein? Wo sind die Grenzen? Gibt's Grenzen? Was ist das überhaupt? Und ich versuche damit implizit ein bisschen die Frage zu beantworten, was ist denn der Unterschied zu MySQL? Das ist nämlich die Frage, die kommt nämlich sonst immer am Ende. Die darf man auch stellen. Ich versuche es nur gleich vorwegzunehmen. Ja? Gut, fangen wir an. Mal schauen, was ich da geschrieben habe. Der wichtigste Unterschied, und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, ein ganz wichtiges Argument für Postgres, ist, dass meiner Ansicht nach Postgres eine der wenigen wirklich freien Systeme sind. Ich kann das auch sachlich argumentieren, warum das so ist. Postgres wird nicht von einer einzelnen Firma kontrolliert, obwohl schlau ist, bei uns zu kaufen, ist schon klar, ne? Aber Postgres wird nicht von einer einzelnen Firma kontrolliert. Das bedeutet, dass ich genauso ersetzbar bin wie meine Kollegen da hinten von der Postgres-Gruppe oder andere Firmen wie Red Hat. Das heißt, die sind nicht wie bei anderen kommerziellen Datenbanken, Oracle oder so, oder also die roten, an irgendeinen Hersteller gebunden. Wenn ihnen mein Gesicht nicht gefällt, ja, können sie mich ersetzen, können sie einen anderen ersetzen. Sie sind nicht von einem Hersteller abhängig, der ihnen diktiert, was sie zu tun haben. Wie machen das andere? Ich kann mich erinnern, dass es gibt so einen anderen Hersteller, von dem ich gerüchteweise einmal gehört habe. Die entwickeln mittlerweile, die korrigiert es mich, 4. Storage Engine. Eine ist von Oracle gekauft worden, eine von IBM und der ganze Laden jetzt von Sun. Kritik darf geäußert werden, wird brutal niedergeschlagen. Aber versteht ihr, was ich meine mit frei? Eine freie Storage Engine. Wirklich frei, wo man reinschauen kann, den man modifizieren kann, wo im Kopf drinnen steht, bitte modifizier mich, ich bin frei, und nicht wie bei irgendwas mit Ingress oder so, wo im Kopf vom Quellcode, hat jemand schon mal Ingress-Quellcode-Datei gesehen? 100 Zeilen, 98 davon Copyright Computer Associates. Ja? Liebe Freunde, das ist auch Open Source. Man kann reinschauen, aber es ist nicht so frei, wie wir das verstehen. Weil Freiheit ändert nicht nur im Sinne von ich geb's dir, sondern Freiheit bedeutet für mich persönlich, bitte, man kann widersprechen, dass die Community mitreden kann und dass technische Entscheidungen nicht getroffen werden, indem irgendjemand hergeht und sagt, du, wir brauchen einen Release, der Börsenkurs ist im Arsch, wie man in Wien sagt. Wird aufzeichnet, Entschuldigung. Übrigens, in Amerika darf man nicht sagen, the database fucks up. Dann kommt der Human Resource Manager, nimmt dich zur Seite und sagt, wir uns sind verklagt. Ja. Ist mir passiert im Silicon Valley, ja. Ganz schlimm. Ja. Aber egal, reden wir über Freiheit, Freedom of Speech. Und das ist eigentlich das Wesentliche, wenn wir über Freiheit reden. Und das Nächste ist, es kommt immer jemand daher und sagt, wer ist schneller? Und meine Gegenfrage darauf ist immer, NLPistisch völlig korrekt, hilft dir was, wenn deine Daten schnell weg sind? Und die Antwort auf die Frage ist, was zum Teufel hilft dir die schnellste Datenbank, wenn sie deine Daten frisst? Das ist die erste Frage, die man stellen muss. Und das ist die entscheidende. Punkt 1. Erfüllt sie den Zweck? Punkt 1. Erfüllt den Zweck impliziert, dass das Ding überlebt. Einmal prinzipiell für sich einmal. Da hat jemand einmal in der SAP-DB Mailinglist, also nunmehr Max-DB, eine Frage gestellt und hat gefragt, warum ist die SAP-Datenbank langsamer als MySQL mit ISAM? Und die Antwort von der Chefentwicklerin war, ich halte nichts von dem Zeugs, ja, aber die Antwort von der Chefentwicklerin war, because we do our job properly. Do it once but properly, hat mir Zwillinge eingebracht. Ja. Drum, CV6 macht Sinn, ja. Aber egal, und das ist der Punkt. Das heißt, worauf wir in erster Linie setzen, ist saubere Entwicklung, Stabilität, Zuverlässigkeit und Performance ist ein Nebenprodukt. Weil wenn dein Code sauber ist, wenn er stabil ist und die Leute nicht irgendwann irgendwas reinpropfen müssen, wo du nichts mehr rauskommt, dann macht es langfristige Probleme. Und genau das ist bei Postgres nicht passiert. Postgres geht zurück auf 1986, der SQL-Interpreter ist 1996 eingebaut worden. Das heißt, wir haben schon ein paar Jährchen am Buckel und wir haben erstaunlich de facto keine Altlasten. Rufen Sie mal bei Sybase an und fragen Sie mal, wie der Index intern aufgebaut ist. Sie landen im Third-Level-Support, dauert exakt eine Woche. Ja. Wenn Ihnen das einer von den Herren da hinten nicht beantworten kann, also von den Postgres-Leuten, wäre ich schwerstens enttäuscht. Es wird nicht so sein. Ja. Das sind Dinge, die weiß man einfach. Das nächste ist, immer die Frage ist, naja, Postgres ist für große Datenmengen, ich habe aber nur kleine Datenmengen und nehmen wir was anderes. Ne? Und die Frage ist die folgende, wenn Sie einen Ferrari und einen Fiat 500 zum gleichen Preis haben können und Sie müssen nicht fürs Benzin und für die Versicherung zahlen, gibt es Fiat-Fetischisten oder? Und das ist die Frage, das heißt, psychologisch korrekt müssen wir sagen, Postgres ist für große und für kleine Datenbanken. Nicht, dass jemand auf die Idee kommt und sagt, ich habe nur kleine Datenbanken, bitte, ich möchte was Schlechtes verwenden, ich fühle mich viel besser damit. Ja? Und das ist der Punkt. Was bei Riesendatenmengen funktioniert, wird bei einer 500 Datensätze Adressdatenbank genauso funktionieren. Also warum beschneidet man sich in der Funktionalität, wenn man für den gleichen Aufwand was Vernünftiges sagen kann? Ja? Dann kommen wir noch zum Thema Erweiterbarkeit und Funktionsumfang. Das möchte ich ein bisschen weiter hinten machen. So. Ich habe einmal kürzlich einmal ein Jährchen mit Skype verbracht, also ein bisschen Systemarchitektur gemacht und so weiter. Und ich habe einen Systemadministrator in Prato getroffen. Also ich habe ihn noch gesehen, er mich wahrscheinlich nicht mehr nach dem 15. Bier. Das sind Esten, das sind neben Finnland. Ja, das der zweithöchste Alkoholkonsum pro Kopf in Europa, ja, nur zur Info. Und er hat gesagt, it has been pretty boring recently, everything is set up and running. Ja. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Ich habe mit einem Kollegen von Sun geredet und er hat mir stolz erzählt, naja, es ist relativ fad im Support-Team. Weil die Sachen funktionieren, eben weil der Code sauber ist. Und das ist das Entscheidende. Will jemand eine Datenbank, die man jeden Tag streicheln muss und lieb sein und füttern und also lieb sein halt, nicht kümmern. Ne? Oder möchte man eine Datenbank, die sich unauffällig verhält, so dezent im Hintergrund, und einfach den Job erfüllt. Also ich bin dafür, erfüllen wir den Job, gehen wir grillen am Nachmittag, gehen wir durch. Ja. Keiner sitzt gern, wir haben vorgestern 20 Grad gehabt in Wien, bitte, gell? Die Cybis-Admins sind im Rechenzentrum gesessen, ich im Garten. Und ungefähr so funktioniert das. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Thema, das ist bitte jetzt eine heiße Pressemeldung, ich hoffe, ihr habt da jetzt keine Copyright-Verletzung begangen. Bitte schaut auf das Datum, da steht 2008. Das ist nicht aus Kaiserzeit, ja? 2008 gibt es eine Pressemeldung, Maria schützt bei Stromausfall. Ich wollte ja nachrecherchieren im Internet und wollte raussuchen, wann Oracle diese Pressemeldung rausgegeben hat, dass sie keine Daten verliert. wenn es draußen gewittert und blitzt und donnert. Ne? Ich hab's nicht gefunden. Ich hab's auch bei Postgres nicht gefunden, weil wie wir angefangen haben, Postgres zu entwickeln, also 1986, hat es kein Internet gegeben. Verstehen Sie den Unterschied? 2008, nicht 1908, ja. Die haben das nicht verrottbare Papier erfunden oder so, ja. Nein, 2008 kommen sie drauf, es könnte der Strom ausfallen, ja. Da gab es eine tolle Pressemeldung von Apple zum Thema Jahr 2000, wo Steve Jobs zitiert wird mit dem Thema, wir wussten auch schon 1980, dass das Jahr 2000 kommen wird, ne. Das ist so ähnlich, ja. Wir haben den Stromstecker entdeckt. Fragen zum Thema? 50 Hertz Wechselstrom, die natürlichste aller Schwingungen. Ja? Wir sind gerade beim Mobben, ja, also für die, die später kommen. Hallo, Cobol-Programmierung, fortgeschrittenen Kurs. Okay. Reden wir ein bisschen über große Datenbanken. Was ist eine große Datenbank? Oracle in seiner gnadenlosen Demut, Devotion, wie sagt man. Spricht von einer großen Datenbank ist Pentabyte. Ja. Ganz so sind wir nicht. Also wir formulieren es ein bisschen dezenter. Aber das ist ein Snapshot, den ich gestern geholt habe, von einem Kunden aus Wien, der so ein bisschen viel Partitionierung macht. Und er hatte sage und schreibe mir jetzt aus den Socken gehabt, ich habe das nicht gewusst. Ja. 239.000 Tabellen in seinem Ding, hochgradig partitioniert. Eigentlich, wie wir das konzipiert haben, sind wir ausgegangen davon, dass es ungefähr 10.000 werden. Also wie gesagt, es sind großteils Partitionierungstabellen, weil da werden gewisse Datenblöcke reingeladen und die dann nur in dieser Form verwendet werden. Das heißt, da gibt es keine Suchen, sondern werden Datenblöcke reingeladen und genau der Datenblock wird weiterverwendet. Und einfach um Indizes zu vermeiden, haben sie das einfach partitioniert und haben Tables gemacht. Jetzt gefällt dem Kunden aber die Anwendung und er verwendet sie jetzt, macht jeden Tag 1000 Campaigns. Ja. Das ist die E-Mail-Datenschleuder für eBay. Und ich schaue, da geht dann rein, macht Backslash D, dauert ein bisschen. Select Stern from Active Queries, puh, nicht viel da. Ja, was ist los, ne? Select Count Stern from Bagged Tables, ach du Scheiße. Wir haben gedacht, das muss ich sofort in den Vortrag einflicken, vielleicht ist irgendwer so beeindruckt, dass er jetzt Postgres verwendet. Aber das ist wirklich wahr, das ist kein Marketingwuchtel, das stimmt wirklich. Ja. Das führt dazu, dass die System Tables, wo die Spalten gespeichert werden, jetzt 1,6 Gigabyte groß. Ja. Wenn es mich interessiert, ich kann es wirklich live herzeigen auf der Büchse drüben. Ja. Also, Postgres funktioniert, wollte ich damit mitteilen. Also, um das Thema Limitierungen gleich aufzugreifen. 16 Terabyte pro Tabelle Minimum. Mit einer kleinen Block-Size-Veränderung 128 Terabyte pro Tabelle. Sollte für typische Adressdatenbank reichen. Tabellenanzahl, jetzt müsst ihr ein bisschen helfen da hinten. 2 hoch 31 oder 2 hoch 30? Was das wäre? Bitte?
Die Anzahl der Tabellen pro
Datenbank. Ja. Ist nicht die Objective hier Beschränkung, weil sonst die Dateinamen doppelt werden, also die Verzeichnisnamen? Na, einigen wir uns einmal so ungefähr auf 2 hoch 30. Ja. Tabellen pro Datenbank mal 128 Terabyte, hat man einen Taschenrechner? Okay. Ungefähr so und dann noch ein paar Datenbanken und so weiter. Sie werden eher Filesystemprobleme kriegen, ja. Als da Probleme. Und es könnte Probleme geben mit den Kosten für die Disks, ja. Unter Umständen. Aber das geht wirklich, ja.
Also,
ja genau, das hat darum weiß ich nicht, ob 2 hoch 31 oder 2 hoch irgendwas. Ist wurscht, das hat keiner ausprobiert. Das hat jemand einmal versucht, die SafePoint-Marke zu knacken. Und hat noch 150.000 SafePoints innerhalb der gleichen Transaktion aufgegeben. Das weiß ich noch. Ja?
Ja.
Jetzt enttäuscht mich, aber ich habe nur 240.000. Du diskriminierst mich öffentlich. Okay, Frage. Gut, reden wir zum Thema Erweiterbarkeit. Größtmögliche Erweiterbarkeit finden Sie in jedem Marketing-Paper. Wir werden es beweisen. Indem wir... Bitte rüber, sonst haben wir eine Rückkoppelung. Nur um herzuzeigen, wie schnell das geht. Sage ich das her? Das merkt jeder. Ja? Wenn ich halt sage, man kann komplexe, vordefinierte Business-Logik in ihre Applikation einflechten, ja? Dann nimmt das jeder zur Kenntnis und sagt, super. Ja? Wenn ich da aber den ur-super Film aufmache, dann sind alle ganz begeistert. Ja? Warum sage ich das her? Das ist wahnsinnig einfach. Ja? Das ist ein Einzeiler in Wirklichkeit. Aber, wenn Sie jetzt wirklich Business-Logik haben, zum Beispiel irgendwelche Berechnungen für irgendwelche Analysen, und Sie können das Ganze serverseitig als Prozeduren verwenden, hat das schon Vorteile. Also ich habe kürzlich einen Kunden gehabt, die haben Voice over IP Packet Analyse in Stored Procedures verpackt, einen Wrapper für irgendeine C-Bibliothek, um einfach Abfragen über einen Index machen zu können. Gib mir alle Voice over IP Packets, wo der Abstand zwischen Packet A und Packet B nicht passt hat. Das heißt, dort holt man eine ganze Menge Speed und eine ganze Menge Performance, und das ist die Beweisführung dafür, dass man komplexe Business-Logik sehr einfach und sehr effizient in Datenbanken verpacken kann. Und wie gesagt, wir können das auch empirisch herzagen, es ist überhaupt kein Problem, ich habe es nicht mal vorbereiten müssen, und die Dinge funktionieren wirklich. Das ist Postgres-Erweiterbarkeit. Ja. Machen wir weiter. Reden wir über Funktionsumfang. Postgres ist nach meinem Ermessen die mächtigste Open-Source-Datenbank, die es im Moment gibt. Die Dokumentation, ich habe das einmal lesen müssen für ein Buch von Peter Eisentraut, vollständig. Ja. Es sind mehr als 1600 Seiten, wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiert es mir, wenn es nicht stimmt. Aber es ist durchaus ja, ein schönes Büchlein, da steht alles drinnen. Und der Funktionsumfang von diesen Dingen ist absolut gigantisch. Also wenn man sich das anschaut... Das ist die Liste der SQL-Befehle, die es in Postgres gibt. Und man sieht im Wesentlichen, dass es da eine ganze Reihe von Funktionalitäten gibt. Gehen wir einmal das Alter durch, weil das ist die Liste vollständig. Sie können eigene Aggregierungsfunktionen definieren. Also sowas wie Count, Sum und so weiter. Da kann man halt dann machen Median oder irgendwelche statistischen Berechnungen. Das ist alles möglich. Man kann Conversions definieren, das sind so Zeichensatzkonnotierungen. Man kann Datenbanken anlegen, wenig überraschend. Domains ist für Datentypabstraktionen, man kann Procedures schreiben in jeder beliebigen Sprache, man kann Indizes anlegen, Operators, Operatorklassen, Sequenzen, Schemata, Volltext, verschiedenste Dinge. Und das ist genau der Grund, warum sich Postgres hervorragend für große Systeme eignet. In vielen Fällen ist ein großes System nicht irgendwas, wo halt nur viele Benutzer drauf sind. In sehr vielen Fällen sind große Systeme Spezialanwendungen, die einen speziellen Zweck erfüllen. Ein typisches Beispiel für so eine Spezialanwendung wäre zum Beispiel Was fällt mir auf die Schnelle ein? Gendatenbanken. Da haben sie einen Haufen Daten. Mit Insert, Update, Delete und ein bisschen Select kommen sie gar nicht weit. Ja. Da brauchen sie Mustersuche, da brauchen sie andere Dinge. Oder denken sie an Geodaten. Da haben sie Terabytes von Daten und sie machen räumliche Suchen. Geben sie mir alle Gaststätten, sagt man in Deutschland, im Umkreis von 5 Kilometer. Das ist eine Geodatenabfrage, das ist im Postgres in einem Index möglich. Und drum ist die Frage nicht nur, wie viel Daten kann ich halten, bevor das Ding platzt, sondern die Frage ist noch, ich habe viele Daten und wenn ich viele Daten habe, habe ich in der aller Regel ein bisschen größeres Problem als die typische meine Katze Minka Web-Anwendung, die andere favorisieren. Habt ihr die Handbewegung gesehen? Und das ist der Unterschied, warum sich Postgres so hervorragend für große Systeme ändert, weil sie die Macht haben, komplexe Datenbestände, nicht nur komplex im Sinne von vielen Tabellen, aber komplex im Sinne von ein bisschen schräge Anwendung, wunderbar zu beherrschen, weil sie die Performance nicht dadurch holen, dass sie ein bisschen schneller zählen können als irgendwer anderer. Normalerweise streiten sie alle Datenbanken drüber, wer kann am schnellsten Select von 1000 Datensätzen machen. Das ist ein Teil der Geschichte. Die Frage ist, wenn Sie jetzt 50 Terabyte drinnen haben und abfragen wollen, nach komplexesten Kriterien, wo Sie Businesslogik integrieren müssen, wo Sie irgendwelche komplizierten Financial Reports machen, die Frage ist dann, ist das Kriterium, ob man möglichst schnell 50 Datensätze zählen kann, ist das das Kriterium? Oder ist das Kriterium, wir sind zuverlässig und wir können komplexe Businesslogik flexibel abbilden? Weil dort sparen sie das Geld, weil sie es nicht auf die Applikation transferieren müssen und ihre Sachen nicht 50 Mal implementieren müssen. Und sie sparen sie dort die Kohle, weil sie mit weniger Hardware auskommen, weil sie Operationen in die Datenbank heben können, die sie ansonsten irgendwie anders machen müssen und genau dort holen sie den Speed raus. Eine typische Anwendung, was Postgres Flexibilität und Postgres Macht betrifft, möchte ich jetzt sagen am Beispiel von Text Search. Postgres unterstützt Volltextsuche. Jetzt stelle ich die Frage, was ist ein Text? Weiß das jemand? Bist du fertig? PISA-Studie? Ein Text ist üblicherweise eine Ansammlung von Wörtern. Und Sie suchen Wörter. Sie könnten aber im Prinzip jede beliebige Bitsequenz als Text auffassen. Mit Postgres haben Sie die Möglichkeit, beliebige Sequenzen zu indizieren. Sie müssen aber nur definieren, was ein Wort ist. Üblicherweise ist ein Wort, wo das nächste Leerzeichen kommt. Ja? Aber ein Wort kann genauso sein, 64 Byte. Ja? Und wenn Sie jetzt ein Binärfeld haben mit 199 Byte und Sie wollen da halt alle Binärfelder suchen, wo halt irgendwas vorkommt, dann ist das eine Anwendung von Volltextsuche. Und diese Möglichkeit haben Sie. Und darum eignet sich Postgres speziell für komplexe Systeme, wo Sie viele Daten haben, komplexe Anwendungen und so weiter. Und das möchte ich Ihnen nahebringen. Das ist die Stärke von Postgres. Gehen Sie nicht auf irgendwelche Benchmarks, wo dort steht, wir sind um 2% schneller oder 2% langsamer als MySQL oder ein Textfile. Völlig wurscht. Ja. Die entscheidende Frage ist, wie löse ich das Problem in meiner Anwendung? Und da funktioniert das meistens so, kann mich erinnern, war kürzlich in Hamburg, komme in der Früh rein, erste Frage, wie weit kommen wir mit Postgres, wann müssen wir auf Oracle umstellen? Die erste Frage. Um 9.30 Uhr hat die Fragestellung schon ganz anders ausgeschaut. Und das ist das, was ich Ihnen nahe bringen möchte, letztendlich. Okay. Ja, reden wir über Hochverfügbarkeit. Ich habe vorher gesagt, es ist ganz schlecht, wenn Daten von der Datenbank gegessen werden. Toleranzniveau relativ gering. Meistens. Mit Postgres gibt es die Möglichkeit, weil oft die Frage nach Replikation kommt, es gibt die Möglichkeit, verschiedenste Hochverfügbarkeitslösungen zu machen. Und da gibt es ein Grundaxiom, eine Grundannahme, und die besagt, nothing fits all. Wenn Sie über Hochverfügbarkeit reden, Clustering, Skalierung, was auch immer, gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder Sie haben ein Rechenzentrum, wo 50 Rechner nebeneinander stehen, da werden Sie wahrscheinlich einen anderen Mechanismus verwenden, wie wenn Sie von Kamtschatka nach Madrid replizieren. Weil sie werden von Kamtschatka nach Madrid kein Glasfaserkabel kriegen. Sind sie froh, wenn sie einen Satelliten haben, der einmal am Tag vorbeikommt. Ja? Da werden sie einen anderen Mechanismus verwenden. Und darum die Frage, wann unterstützt Postgres Replikation, müssen wir umformulieren, auf welches Problem wir es lösen. Postgres ist die Lösungsdatenbank. Ja? Und darum, Hochverfügbarkeit, Standby, kein Thema. Replikation über lange Distanz, kein Thema. Anderes Verfahren. Und das wollte ich noch abschließend zum Thema Hochverfügbarkeit sagen, dass es sehr viele Lösungen gibt und dass sie sehr lang verzweifelt auf die Postgres-Replikationslösung warten werden. Die wird nicht kommen, weil das Grundaxiom, quasi der Konsens in der Community ist, nothing fits all. Sie verwenden ja auch nicht für jedes Kasterl den gleichen Reiniger, oder? Also meine Frau nicht. Aber was immer passiert ist, dass wenn ich sauber mache, dass ich einen am Deckel kriege. Ja? Also da gibt es wohl einen Konsens. Okay, vielen Dank für Ihr Interesse. Die Fragen sind eröffnet.
Danke erstmal für den Vortrag. Für die Fragen, den vorderen Reihen würde ich das Mikrofon geben, damit wir es mit auf dem Band haben. Ansonsten würde ich die Fragen nochmal formulieren. Welche Fragen gibt es?
Bitte? Auf welcher Plattform läuft es nicht?
Die Frage war, auf welcher Plattform läuft Postgres nicht?
Jungs, helft's mir. Bitte?
Am Palm,
okay. Also wir haben es zuverlässig zum Laufen braucht Sony PlayStation, Nintendo GameCube, HP, iPad mit ARM, Solaris, X, Irix geht, Linux, alle BSDs, Windows. Also mir wäre wenig bewusst, wo es nicht laufen wird. Zumindest hat mir die Plattform nicht interessiert. Du warst eine super!
So, ich bin so in den Niederlanden, weiß ich von meinem Mitglied, der hat mir das geschrieben, dass die neueren Postgres nicht mehr laufen.
Oje, oje.
Kann man sich übersprechen.
Ja, kann man sicher portieren.
Ich glaube, dass beim Wissen mit einem Vista-Setup abzurechnen, zu guten Bürgern sich komisch klingt.
Wann ist mit einem Vista-Setup zu rechnen?
Was ist Vista? Ah, die Rechnung, alles klar. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Will man das?
Leider, ja.
Okay. Kann man sicher machen, weiß nicht, muss ich mit Magnus reden. Der weiß das.
Dein Bild ist eine Frage. Ich muss aber mit meinem Kollegen kommentieren, wir haben MS SQL Server, das ist auch nicht kennen.
Doch, da gibt es jetzt so Puppen. Habt ihr das gesehen?
Die Frage war, wie die XML-Integration in Postgres aussieht.
Es gibt XML-Integration seit Postgres 8.3. Da hat der Kollege, der jetzt gerade draußen die Staunvertretung macht, der Peter Eisentraut, was gemacht. Das ist meines Wissens nach die Implementierung, wie es der Standard vorschreibt. Was Microsoft gemacht hat, weiß ich nicht genau. Wenn es nötige Funktionalitäten gibt, die man unter Umständen braucht für irgendwelche Transformationen, ist das Einfachste der Welt, das dort Procedure zu machen, die das tut.
Irgendein
Perl-Modul reinladen. Ja, also es ist so, es gibt sicher Datenbanken, die im einen oder anderen Bereich gewisse Dinge schicker gelöst haben, keine Frage. Nicht? Der Punkt ist, wie gut ist das Allgemeinpaket?
Okay. Frage? Was sind die aktuelle
für Start Procedures jetzt.
Ja, und auch gibt es irgendwelche
Graphical-Modulationen? Zum Thema
Start. Frage war noch Programmiersprachen für die Erweiterung von Postgres.
Prinzipiell ist es so, dass Sie Start Procedures de facto in allem schreiben können, was man in irgendeiner Form ausführen kann. Das heißt, üblicherweise macht man SQL oder PLP-GSQL, das sind die häufigst verbreiteten Verdächtigen. Was ich da gemacht habe, war eine zweizeilige Perl-Prozedur. Sie können aber im Prinzip jede beliebige andere Programmiersprache verwenden, nicht jede ist sinnvoll. Python, Tickle, für Java gibt es zwei Implementierungen, es gibt eine .NET-Implementierung, Ruby, C, Eglor, folglich C++, R, das ist das Statistikpaket, irgendjemand hat jetzt PL JavaScript gemacht? Ja, also ich bin mir sicher, ich bringe nicht alle zusammen. PL Shell geht auch, Born Shell, hat auch ein Kollege gemacht, der da draußen jetzt am Stand, bitte? Shell. Yes. Beliebig. Ja. Also Sie können über ein Shell-Kommando dann ein System-Call machen auf SAP. PL-SAP. Ja. Es gibt mittlerweile ein paar grafische Tools, um die Dinge zu machen. Ich verwende das Ding, das ist ein schwarz-weiße grafische Tool. Es gibt mittlerweile Debugger und solche Dinge, das heißt, es gibt grafische Tools. Bei grafischen Sachen bin ich meistens ein bisschen überfragt. Ja. Also, Punkt endet noch am Bit. Ja.
Ich habe noch eine kurze Frage. Gerade bei großen Datenbanken, wie man das Backup jetzt macht. Gerade inkrementelles Backup vielleicht, also das würde mich mal interessieren.
Also die Grundannahme ist, dass wenn Sie 10 Terabyte Daten im Rücken haben, können Sie eine Vollsicherung machen. Das Problem ist, Sie kriegen es auch wieder rein. Die Frage ist, ob Sie 4 Wochen Zeit haben. Ja. Wir reden dann bald einmal über Wochen, ja, bei so einem Replay von so x Terabyte. Das kann man machen, aber es macht keinen Sinn. Das heißt, man wird bei solchen Systemen versuchen, die Redundanz im Netz zu halten, dass wenn Sie ein Replikat verlieren, das wurscht ist. Da gibt es verschiedenste Konzepte, aber das Backup macht im Wesentlichen komplett gleich, nur es macht keinen Sinn mehr. Das ist wie wenn Google ein Backup machen würde. Ich meine, das war jetzt nicht verarschend gemeint, sondern von der Logik her. Man wird sorgen dafür, dass die Redundanz im Netz ist, dass man vielleicht ein bisschen versioniert und inkrementell sichert. Komplett Vollsicherung, 20 Terabyte, vergiss es. Wohin damit dann?
Ja. Ich habe eine Frage, du hast ja, also das Einzige, was du so ein bisschen MySQL unterstellt hast, ist, dass es schnell ist.
Das ist eine gängige Theorie.
Es gibt ja so einen Effekt, der bei Datenbanken auch relevant ist, nämlich...
Das Stockholm-Syndrom.
Keine Ahnung, was das ist. Es gibt ja immer einen Anwender, der dort Statements eingibt, meistens SQL-Statements und... die Geschwindigkeit hängt ja nicht nur davon ab, dass das Statement auf eine perfekt konfigurierte Datenbank trifft, sondern dass auch das, was man so den lieben langen Tag macht, Daten rausziehen, machen, einfach funktioniert, ohne dass man sich zu viele Gedanken machen muss, ob alle Indizes genau an der richtigen Stelle sind, ob das so richtig ist. Also eine entscheidende Frage aus der Praxiserfahrung ist, eine Datenbank muss intelligenten Optimierer haben, der aus dem Statement, was ich eingegeben habe, was für die Datenbank vernünftiges und schnell funktionierendes draus macht, wo es auch deutliche Unterschiede schon zwischen Postgres und MySQL gibt.
Genau das, was man morgen um den Mittag herum im Workshop machen werden, nämlich was tut der Postgres Optimizer intern. Das werden wir morgen die 3 Stunden machen, wo der Workshop ist, falls jemand angemeldet ist. Ich werde das Notebook zur Seite legen, werden wir einen Flipchart nehmen und werde vorrechnen, was da intern optimiert wird. Ja. Also falls das jemand interessiert, morgen im Workshop, ganz genau, wie es im Detail funktioniert, aber kleine Grausamkeit habe ich schon. Ja. Die Grausamkeit ist die folgende. Es gab auf der MySQL-To-Do-Liste mal einen Eintrag, Steal Optimizer Ideas from Postgres. Vielleicht finde ich es noch im Netz. Ja.
Also die Kernantwort ist, der Optimierer macht auch etwas, sodass als...
SQL-Optimierung ist so ein bisschen ein Orakel. Also man kann nicht sagen jetzt... Das war jetzt linguistisch nicht schlau. Es gibt Dinge, wo andere Optimizer besser sind, es gibt Dinge, wo andere Optimizer schlechter sind. Die Pauschalantwort, dies ist der Beste, gibt's nicht. Oracle, muss man schamlos gestehen, ist bei gewissen Bereichen gut. In anderen Bereichen weniger. Das gilt für alle. Und darum, schaut man sich morgen an, was wirklich passiert da drinnen, dann kann sich jeder selbst ein Bild machen, was da passiert. Also morgen rechnen wir es durch, was da wirklich passiert. Darum steht Hardcore drauf.
Ich habe jetzt selber einen Datenbank einer Webdatenbank. Wir haben eine Schlüsseltrennung von physischer und logischer
Memory Storage ersetzen, ja, wo die volle Funktionalität hat. Ja. Warum könnt ihr das nicht? Ich will das auch haben bei euch.
In Memory.
Na, ich will Backends, physische Datenspeicherung.
Ja.
Abstrakt haben.
Ist im Prinzip im Code so realisiert. Momentan arbeiten wir am MD Storage Manager, Magnetic Disk. Im Prinzip ist die Postgres-Architektur intern so, dass das möglich ist, nur hat es keiner einbaut. Für solche Dinge. Kann man relativ einfach simulieren mit Fuse und Speggy Memcache. Ja.
Ja.
Ja. Aber im Prinzip, die Postgres-Architektur lässt das zu. Die Community hat sich nur dafür entschieden, einen Storage Manager gut zu machen. Als 16 nicht so gut. Von dem her.
Weitere Fragen?
Ich hätte noch eine Frage, und zwar hat das Problem, dass ich eine Datenbank migriere auf eine neue Version.
Ja.
Die Datenbank ist auch sehr groß und der empfohlen wird ja immer ein DG-Dump und DG-Restore.
Ja.
Jetzt habe ich da aber das Problem, dass. Also gibt es da bessere Lösungen?
Was wollen wir erreichen? Dass, was wollen wir erreichen?
Also die Frage ist ja, wie ich geeignet eine Version Postgres auf eine andere Version migriere, PG-Dump, PG-Restore oder Alternativen dazu?
Ja, bei uns ist
Downtime ist die Frage wahrscheinlich. Bitte? Wahrscheinlich ist das Thema Downtime im Zuge der Migration.
Ja, auch.
Ja. Um das Downtime-Problem zu lösen, setzt man Replikat auf, sowas wie Sloane oder Lohndist. Dass man einfach ein zweites System aufbaut, die Daten rüberschaufelt und dann Switchover macht. Das Problem bei Major Upgrades ist, dass sich das physikalische Disk Layout ändert. Und es wird nicht für jedes Mal quasi ein binäre Veränderungsmechanismus geschrieben, um den Update zu machen. Also so live umschalten ohne Neuladen wird nicht gehen. Das, da kommt man nicht drum herum. Und darum habe ich gesagt, beim Planen der Architektur immer unbedingt bedenken, nicht wie bringe ich die Architektur hin, sondern zusätzlich zu bedenken, wie bringe ich sie wieder weg. Ja. Das ist ein ganz entscheidendes Thema. Die meisten Consultants sind extrem gut, um Architekturen hinzustellen. Sie denken überhaupt nicht darüber nach, wie sie das Ding jemals wieder loswerden. Ja. Und das ist ganz entscheidend, weil loswerden heißt auch Update-Politik. Wenn ich ein System hinstelle mit 15 Knoten, muss ich mir überlegen, was mache ich, wenn es einfach nur einen Bug gibt. Oder wenn es einfach nur ein Upgrade gibt. Das heißt unbedingt, wenn man es deployt, sich darüber Gedanken machen, wie wir jetzt wieder los. Und, um die Frage zu beantworten, Replikate. Replikate aufsetzen, wenn es möglich ist. Für den Umzug.
Weitere Fragen?
Ich hätte mal noch eine. Bei Datenbank ist ja auch häufig relevant, welches Medium zum Speichern, also logisches Medium ich benutze, sprich auf welchem Filesystem es sich aufsetzt. Klassische Frage ist immer erstens, kann ich der Datenbank beibringen, eine Partition einfach für sich selbst zu benutzen, ohne im Filesystem? Und wenn dann schon Filesystem, was ist das geeignetste Filesystem, vor allen Dingen im Linux-Umfeld?
Die Frage ist die folgende zum Thema, es wird auf die Frage gestellt, wann gibt es RAW-Devices? RAW-Devices sind die Möglichkeit, Datenbanken auf die Partitions zu fahren, wo kein Filesystem drauf ist. Die Antwort der Community, der Standard Consens, wenn ich das so sagen darf, ist der, was bedeutet, wenn die Datenbank selbstständig ihre Speicherblöcke verwaltet? Das bedeutet im Prinzip, dass die Filesystem-Funktionalität dupliziert. Jetzt warum sollen wir uns hinsetzen und die gleiche Arbeit nur einmal machen, die jemand anderer schon gut gemacht hat? Und warum soll man für RAW-Devices Tools bereitstellen, die man auslesen kann, sichern kann, Snapshot machen kann, was der Teufel, ne? Das heißt, RAW-Devices wird es in diesem Sinne nie geben, weil warum sollte man die Arbeit verdoppeln und hardware-spezifisch und betriebssystemspezifisch, was der Kuckuck, RAW-Devices implementieren, wenn andere Leute das schon portabel, zuverlässig und sicher realisiert haben? Zum Thema, welches Medium verwenden wir, ist abhängig von dem, was man erreichen will. Blöde Antwort. Ja.
Hintergrund ist, wir haben halt durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass bei spezifischen Anwendungen eben ein X3-File-System plötzlich um Größenordnung langsamer sein kann, ja, als ein JFS. Also sprich, wenn ich viele Dateien mit bestimmten Anforderungen habe, dann ist es halt nicht so, dass jedes Filesystem die Arbeit schon mal gut gemacht hat, sondern
ja,
dort Unterschiede
der
feststellt.
Der Punkt an dieser Stelle, wenn ich die Frage richtig interpretiere, ist, wie das Filesystem in Unterverzeichnissen die Dateien organisiert. Da hat X3 hat da die Unart, dass sie teilweise, dass sie da Listen drinnen haben, außer man hat eine spezielle Mount-Option. Ja. Aber Dateisystem ist bis zu einem bestimmten Grad eine religiöse Frage. Also Das ist am besten, wir diskutieren da im Postgestand noch einmal neutral drüber, weil da gibt's der Kollege Kretschmer was da einiges.
Wenn ich einen Abtrenn in der Datenbank mache, der verschiedene Konstreiche drin
ja.
Da muss ich das ausgeben mit Digitamt, mit das Format C und da muss ich hin und wieder nochmal irgendwie die Reihenfolge der Tabellen ändern, die er dann wieder den Investor macht, weil sonst die Konstreiche nicht aufgelöst werden können. Das hat von 7.3 auf 7.4 und 8.0 und 8.1 muss ich das immer tun.
Wäre mir in dieser Form unbekannt.
Das Problem war, dass beim PG-Dump die Reihenfolge nicht passend zu den Constraints ist.
Von 7.3 als Ausgang oder von 7.4 auf 8.0 zum Beispiel?
Ja, von 7.3 auf 7.4 muss ich es machen, von 7.4 auf 8.0 und von 8.0 auf 8.1.
Ist mir gänzlich unbekannt, ist uns nie eigentlich unterkommen in dieser Form. 7.3, 7.4 war was? Alles andere müsste durchgerutscht sein bei mir.
Muss ich das Beispiel
posten? Ja, Beispiel posten, unbedingt.
Wurde die Reihenfolge gemacht, also 8.0, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1, 8.1,
allgemeine Fragen jetzt hier für das Auditorium.
Wie sieht das aus, wenn man irgendwann sagt, mein einer Rechner reicht dazu nicht mehr aus und mein Master halt verteilt ist, also im Clustering der Datenbank?
Die Frage ist Möglichkeiten zum Clustering der Postgres-Datenbank.
Dann mit den Software-Features aus.
Das ist eine reine Frage des Anwendungsbereiches. Es gibt die Möglichkeit, schlichtweg normale Replikate zu machen. Es gibt aber die Möglichkeit, horizontal zu skalieren. Stichwort Build Proxy und so weiter. Es ist hochgradig anforderungsabhängig, was man macht. Nothing fits all. Das heißt, wenn man die Kiste platzt, dann muss man was überlegen. Anwendungsabhängig. Ich kann jetzt nicht sagen, ich mache jetzt das und das ist die Standardlösung. Das existiert nur im Marketingpapier. Standardlösungen existieren nur im Marketingpapier. Für alles andere ist Neuropentium einschalten. Ne?
Okay, ich würde sagen, als Fragerunde hier in dem Bereich ist das, glaube ich, erstmal ausreichend. Danke nochmal.
Herzlichen Dank, mille grazie.